Beitrag.
Am 8. und 9. Mai fand an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Ermländisch-Masurischen Universität UWM in Allenstein eine internationale literaturwissenschaftliche Tagung mit dem Titel »Imaginationen des Endes« statt. Organisatoren waren das Institut für Germanistik der UWM, das Österreichische Kulturforum und der Deutsche Akademische Austauschdienst. Finanziell unterstützt wurden sie von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Georg und Maria Dietrich Stiftung. Uwe Hahnkamp hat sich zu Thema und Inhalt der Veranstaltung schlau gemacht.
Ende, Krise, Weltuntergang. Und das alles aus der Sicht der Literatur und Autoren. Das klingt eigentlich passend zur derzeitigen unsicheren Lage in Polen und Europa. Dennoch die Frage, woher kam das Thema? Dazu Dirk Steinhoff, Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Ermländisch-Masurischen Universität UWM in Allenstein und Mitorganisator der Tagung.
Wir hatten im letzten Jahr einen Vortrag von Herrn Professor Gilmanow aus Königsberg und der uns so eine philosophische Vorlesung eigentlich gehalten hat und ein nahendes Ende sozusagen prophezeit hat in seiner Vorlesung. Und daraus ist die Idee entstanden, also liegt eigentlich ein Jahr zurück.
Wladimir Gilmanow war auch dabei, ebenso wie Wissenschaftler aus Polen, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ganz so pessimistisch wie eben ausgemalt waren die Themen der Beiträge aber doch nicht.
Sie sind das Ganze auch optimistisch angegangen, dass in jedem Ende sozusagen wieder ein neuer Anfang liegt. Und deswegen vielleicht auch das Datum, was wir gewählt haben, eben das Kriegsende sozusagen, in dem auch, so furchtbar wie es war, aber wieder ein Neubeginn, ein neuer Anfang gelegen ist.
Welche Spannbreite an Enden oder Krisen wurden denn betrachtet?
Wir haben uns die Enden im Theater angeguckt, ja, da gibt es diese dramatischen Enden, dann auch in der Popkultur, ja, und wir haben insgesamt einfach gesehen, es zieht sich durch so viele Bereiche und man kann einfach sagen, es kommt zu seiner Häufung von Enden. Teilweise entsteht daraus etwas Neues, etwas Positives, teilweise gibt es aber auch solche Todessehnsüchte und man kommt nicht darum, man muss sich dem irgendwie auseinandersetzen.
Zum einen gab es eine Untergangssehnsucht in bestimmten Zeitabschnitten, aber es ging auch um die Wahrnehmung von Wendepunkten, so Dirk Steinhoff.
Na, wir haben schon auch uns die Literatur angeguckt an solchen Punkten, wo praktisch eine Ära zu Ende ist. Und dann ist die Literatur natürlich sowas wie ein Indikator. Also die kann uns Aufschluss darüber geben, wie die Leute kurz vor dem Ende sozusagen einer solchen Ära gedacht haben.
Oder kurz danach.
Oder kurz danach, ja.
Um das Ganze etwas konkreter zu fassen, was wurde zum Beispiel über den Untergang der Prutzen geschrieben? Damit befasst sich Dr. Alina Kusborska vom Institut für Germanistik der UWM, die das lange Ende kurz beschreibt.
Prussen wurden im 13. Jahrhundert, wie wir gut wissen, vom deutschen Orden unterworfen, getilgt und assimiliert, sodass ja, die letzten Sprachträger des Prussischen Mitte des 18. Jahrhunderts ausgestorben sind. Noch im 16. Jahrhundert wurden die Bücher für die Prussen gedruckt, zum Beispiel der erste Katechismus von Luther 1545. Es gibt drei Editionen dieses Katechismus, aber die nächsten Bücher wurden leider nicht gedruckt. Wohl gab es keine Empfänger dafür.
Es gibt, wenn man so will, vier Erbländer der Prutzen. Doch während in der russischen Literatur außerhalb wissenschaftlicher Texte wenig von den Prutzen zu merken ist, haben die litauische, deutsche und polnische sie adaptiert.
Sie sind zu literarischen Helden kreiert, besonders manche Figuren wie Herr Kusmonte, der Anführer der letzten prussischen Aufstände. Er ist am besten bekannt als literarische Figur. Es gibt Monte-Romane im 19. Jahrhundert, die auf Deutsch verfasst worden sind, von Martha Springborn, von Franz Lubojacki, von Otto Heinrich und andere Texte, die heute quasi vergessen sind, wenig bekannt. Man muss sie auffinden und ausgraben. Aber sie leben in der Literatur, das kann man sagen. Ja, zwei Gedichte von Johannes Bobrowski, Gestorbene Sprache und Prussische Elegie, sprechen ja den Untergang der Prussen an.
Und wie sieht es im Litauischen und Polnischen aus?
In der litauischen Lyrik treten sie oft auf, in der polnischen sporadisch. Sie tauchen ab und zu ab, selbst bei Arthur Becker. Fast in allen Romanen, die er über Warmia und Masuren schreibt, gibt es immer Motive, die an die Natanga oder Galinda anknüpfen.
Ein ganz anderer Wendepunkt der Geschichte war die Finanzkrise des Jahres 2008. Die literarischen Imaginationen in ihrem Umfeld waren auf der Tagung Thema von Professor Anna Rutka von der Katholischen Universität Lublin. Sie hat einige österreichische, aber auch deutsche Werke analysiert.
Zu den wohl bekanntesten Texten, die auf die Krise 2008 reagiert haben, gehört wahrscheinlich ja Alfred Jelinek's Die Kontrakte des Kaufmanns, herausgegeben 2010. Meines Erachtens ein Text, der doch am umfassendsten die ganze Branche des Finanzkapitalismus fokussiert, vor allem den schrecklichen Referenzverlust dieser Sphäre. Das heißt, dass sich die Mechanismen und die Instrumente des Finanzkapitalismus derealisiert haben. Das Geld hat keinen Bezug mehr zur Wirklichkeit.
Zum einen sind das sprachkritische Texte, die die Wortblasen der Wirtschaft aufs Korn nehmen, zum anderen, wie auch 1929, typische Wirtschaftsthemen.
Da haben wir auch charakteristischerweise nach 2008 auch solche Hochstapler-Geschichten, also Geschichten von Wiederholungstätern, also von Börsengurus, von den neureichen Zockern, Spekulanten, die dann nach dem großen Crash wieder ins Geschäft kommen und damit sozusagen diese Zirkulation des Geldes, des Kapitals weiterhin in Gang halten.
Glorifizierende oder sentimentalisierende Werke waren selten bei ihrer Untersuchung. Dabei ging es um andere Funktionen der Literatur.
Was die Literatur macht, was Literatur kann, im Gegensatz zum Beispiel zu Wirtschaftswissenschaften, das ist diese Entmythologisierung dieser Sphäre. Denn die Wirtschaftswissenschaftler, das ist ein häufiger Vorwurf, der bereits seit einigen Jahren formuliert wurde, die Wirtschaftswissenschaftler reflektieren ihre eigenen Begriffe und Instrumente kaum. Und da kann die Kulturwissenschaft, da kann die Literaturwissenschaft vieles, denke ich, erklären, was die Wirtschaftswissenschaftler nicht mehr können. Das sehe ich als eben als die kritische Funktion der Literatur. Und die Romane, die sentimentalisieren oder glorifizieren, die kommen vielleicht noch. Wir brauchen noch diese zeitliche Distanz, also das kommt wahrscheinlich auch. Wir stecken noch immer in der Krise in Europa.
Uwe Hahnkamp war das mit einem Eindruck von der internationalen literaturwissenschaftlichen Tagung Imaginationen des Endes. Sie fand am 8. und 9. Mai an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Emländisch-Masurischen Universität, UWM, in Allenstein statt. Organisatoren waren das Institut für Germanistik der UWM, das Österreichische Kulturforum und der Deutsche Akademische Austauschdienst. Finanziell unterstützt wurden sie von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Georg und Maria Dietrich Stiftung.
Beitrag.
Am 14. Mai organisierte das Institut für Germanistik der Emländisch-Masurischen Universität UWM eine Begegnung mit Dr. Joachim Hensel und seiner Frau Heide von der Internationalen Ernst-Wichert-Gesellschaft. Es ging in einem Vortrag um das Leben und Werk dieses Schriftstellers aus Masuren. Anlass waren die Dni Humana der UWM und eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek, in der dank der Internationalen Ernst-Wichert-Gesellschaft unter anderem Erstdrucke von Ernst Wichert zu sehen sind. Uwe Hahnkamp hat für uns vorbeigeschaut.
Aber so ist es wohl von Kindheit an mit mir geblieben, dass ich für mich war und dass die große Einsamkeit der Kindheit und der Jugend mich beschränkt, aber auch behütet hat.
So klang Ernst Wichert im Oktober 1949, als er in Wien aus seinem Werk Jahre und Zeiten las. Es ist laut Dr. Joachim Hensel von der Internationalen Ernst-Wichert-Gesellschaft die einzig erhaltene Tonaufnahme des Autors. Für ihn ist er ein ganz wichtiges Bindeglied zu seiner Heimat.
Ich habe ja vorhin schon in der Veranstaltung hier erzählt, dass ich in diesen Werken von Ernst Wichert meine Heimat entdeckt habe und das Wesen meiner Vorfahren und meiner Mitmenschen.
Die Motivation von Joachim Hensel für die Suche nach Informationen war eine ganz persönliche.
Weil mein Vater im Krieg gefallen war und ich ihn nicht kennengelernt habe und ich immer gerne wissen wollte, wie war er denn? Er war ein typischer Masure, er war hier geboren und seine ganzen Vorfahren stammen aus dieser Gegend. Und ich wollte immer gerne wissen, wie er war. Es war für uns ja eine schwierige Situation, weil wir nicht hierher kommen konnten. Wir durften ja nicht hierher reisen. Das war ja damals noch völlig unmöglich.
Durch den Rat eines Freundes kam er dann zu dem Schriftsteller, der ihn danach sein Leben lang nicht mehr losgelassen hat.
Es hat mir jemand gesagt, lies mal Ernst Wiechert, dort findest du das Wesen der Menschen beschrieben, die aus deiner Heimat kommen. Und das ist mir auch so geglückt. Ich habe dann später ja Reisen hierher machen können, viele Reisen, und habe hier die Menschen getroffen und auch festgestellt, dass sie wirklich in ihrem Wesen ähnlich sind.
Und er hat die Eigenschaften seiner Familienmitglieder in seinen Werken wiedergefunden.
Er hat sie sehr genau beschrieben, ganz besonders in den Jerumin-Kindern finde ich sehr, sehr viel von den Angehörigen aus meiner Familie.
Dass Ernst Wiechert seine Kindheit in den Wäldern wie ein Paradies vorgekommen ist, liegt sicher auch an seinem engen Verhältnis zur Natur. Dafür gibt es ein wunderschönes Beispiel.
Auf seinem Hof hat ein gezähmter Kranich gelebt, mit dem er wohl innige Zwiesprache mal gehalten hat. Und da gibt es diese Beschreibung, dass der Kranich mittags mal an seinem Herzen geschlafen hat. Also er hat mit der Natur und mit den Menschen und auch mit den Tieren hat er gelebt.
Als Wiechert an die Schule nach Königsberg wechseln muss und dadurch den ruhigen Landschaften Masurens entrissen wird, war das wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Entsprechend positiv beschreibt er das naturnahe Leben. Bestand da nicht die Gefahr, dass er zu stark glorifiziert?
Es ist ein Thema seines Lebens und auch seines ganz persönlichen Erfahrens gewesen, dass die Einsamkeit, die Natur, die Nähe zur Natur, zur Schöpfung insgesamt, ihn viel, viel mehr erfasst hat als die Stadt. Er beschreibt das zum Beispiel in das einfache Leben, wie der Korvettenkapitän Orla an dem Haus entlang geht, wo seine Frau noch ein fröhliches Fest feiert oben und er angewidert über den Lärm aus diesem Haus dann weitergeht in die Einsamkeit und beschließt eben, auf einer Insel zu sich selbst zu finden. Es ist immer wieder dieser Gegensatz zwischen der Natur, der unberührten Natur, der Einsamkeit, dem Finden von sich selbst und der Stadt, die er doch als zivilisatorisch immer ausgegrenzt hat.
Wie wichtig ihm diese Kindheit war, beschreibt Wiechert in seinen Büchern, etwa beim Abschied vor dem Umzug nach Bayern. Heide Hensel mit dem Zitat.
So lange Zeit hatte ich mich gefürchtet, mein Leben an seinen Anfang zurückzutragen und den kleinen Kreis des Ursprungs noch einmal auszuschreiten. Aber nun wollte ich weit fort von meiner Heimat, bis in das Alpenvorland und das Tor zumachen hinter einem lauten Weg. Und da wollte ich sie noch einmal sehen, die Stille meines Anfangs, um das Bild mit hinüberzunehmen und es aufzustellen über einem fremden Herd.
Auch das Fremdsein in der einst vertrauten Umgebung kommt zur Sprache. Noch einmal Heide Hensel.
Je näher ich meinem Vaterhause kam, desto fremder wurde die Welt. Hier trug ich jeden Busch in meiner Seele. Hier konnte ich die Augen schließen und sagen, so muss es hier sein. Aber es war nicht so. Alles Kleine der Kinderzeit war groß, erschreckend groß geworden. Alles Große war fort. Auch hier war Geburt und Tod gewesen. Aber ich hatte weder an den Wiegen noch an den Särgen gestanden.
Es scheint so, als ruhe die ruhige, starke Sprache Wiecherts in der stillen Region seiner Kindheit. Eine These, der Joachim Hensel entschieden zustimmt.
Das sehe ich ganz genauso, nicht? Er fuhr auch mit einem dicken Mercedes durch die Gegend und kam zur Lesung und lebte auch in großen Hotels. Aber er hat immer wieder die Stille selber gesucht und hat in diesem Paradies, wie Sie das vorhin nannten, aus dem er mit seiner Kindheit vertrieben worden ist, in diesem Paradies hat er immer wieder die Kraft auch zu seiner kraftvollen Sprache und zu den Personen seiner Handlungen gefunden.
Sollte man sich denn nicht angesichts des heutigen Lärms, den seinerzeit schon Robert Koch als zukünftige zu bekämpfende Seuche ansah, auf Wiechert und seine Werke zurückbesinnen?
Das Zurück zum einfachen Leben. Deswegen war das auch ein Kultbuch geworden, das einfache Leben in einer Zeit, als die Verstädterungen wieder um sich griffen. Und es ist heute noch so und als solches zu lesen. Und wenn wir jetzt gleich, meine Frau und ich, durch Masuren reisen auf unseren alten Spuren und dorthin in die Einsamkeit, dann werden wir dort wieder diesen Frieden auch finden, auch für unsere Seelen und werden den auch tief einfließen lassen in uns.
Das war ein Beitrag von Uwe Hahnkamp zur Begegnung mit Dr. Joachim Hensel und seiner Frau Heide von der Internationalen Ernst-Wichert-Gesellschaft am 14. Mai in der Bibliothek der UWM. Der Originalton von Ernst Wichert ist der von der Internationalen Ernst-Wichert-Gesellschaft herausgegebenen CD Ernst Wichert, Hörbuch Nummer 1, entnommen. Sie ist bei Dr. Joachim Hensel unter der Mailadresse joachim-hensel@t-online.de auf Anfrage erhältlich. Die Ausstellung in der Universitätsbibliothek ist noch einen Monat lang zu sehen. Vom 26. bis 28. September wird dann in Posen ein Symposium zum Thema Innere Emigration versus Exilliteratur stattfinden, das die Internationale Ernst-Wichert-Gesellschaft mitorganisiert.
Beitrag.
Der Europatag am 9. Mai wurde bei der Woiwodschaftsbibliothek auf dem Marktplatz in Allenstein gefeiert. Mit einem Stand dabei war auch das Marschallamt der Woiwodschaft Ermland-Masuren, das die Kontakte zu Litauen in den Mittelpunkt stellte. Warum das so war, aber auch zu anderen interregionalen Aktivitäten und den Auswirkungen des kleinen Grenzverkehrs, hat Uwe Hahnkamp Kinga Krupińska befragt. Sie ist im Marschallamt für die regionale Zusammenarbeit zuständig.
Współpraca terytorialna, to znaczy z kim?
To znaczy konkretnie za programy, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i w ramach tych programów województwo warmińsko-mazurskie, partnerzy z naszego województwa mogą współpracować z bardzo różnymi partnerami z różnych stron, między innymi z partnerami z Litwy, z partnerami z Rosji, z partnerami z obszaru południowego Bałtyku, to w ramach współpracy transgranicznej, ale też z partnerami z całej Unii Europejskiej.
Aha, też ten mały ruch graniczny to jest, czy się z pani...
Nie, dokładnie, ponieważ jakby mały ruch graniczny nie jest programem finansowym ze środków Unii Europejskiej. Jest to umowa o małym ruchu granicznym, daje nam pewne możliwości, prawda, ułatwienia przekraczania granicy, ale to nie jest program współpracy transgranicznej.
To jest taki ten boczan, tutaj widzimy flagę Litwy. Czy ten główny cel jest teraz Litwa?
Tak, dlatego że dzisiaj jest Dzień Europy i z okazji Dnia Europy tutaj na Starym Mieście prezentujemy projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków programu Litwa-Polska, programu współpracy transgranicznej. Dlatego to balony, narzędzie. Po prostu pokazujemy to, co udało się zrobić w ramach współpracy polsko-litewskiej.
I jak długo to już jest? Jak dobrze to funkcjonuje?
Program współpracy Polski i Litwy funkcjonuje od 2007 roku. 62 miliony euro w zasadzie już zostały przekazane na różnego rodzaju projekty. To są projekty takiej współpracy miękkiej, ludzie z ludźmi, ale też służby, tak jak strażacy, pogotowie ratunkowe współpracują, żeby ten obszar transgraniczny lepiej się rozwijał, żeby ludziom żyło się lepiej, wygodniej.
Obszar Bałtyku, też są partnerzy, wiem, z Niemiec, tam Mecklenburg-Vorpommern. Jak tam są te kontakty, czy też poprawili się?
Kontakty w programie Południowy Bałtyk są bardzo dobre. Tam też już wszystkie środki z programu zostały wydatkowane. Bardzo wiele ciekawych projektów zostało zrealizowanych. Wiele też z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego i właśnie z Mecklenburgii Pomorze Przednie.
Teraz mamy 2 lata. Mały ruch graniczny. Co zmieniło się? Jest dużo Rosjan, które przyjdą, jest dużo Polaków. Jak to pani czuje?
Zmieniło się dużo, dlatego że pogranicze to polsko-rosyjskie ożywia się. Coraz więcej kontaktów jest nawiązywanych. Rzeczywiście do nas przyjeżdża coraz więcej ludzi. Głównie oczywiście ruch graniczny dotyczy obwodu kaliningradzkiego. Spotykamy i w Olsztynie, i w Elblągu wielu Rosjan, którzy są zainteresowani polską kulturą, którzy wiedzają. I sporo też ludzi z Olsztyna, z Elbląga odwiedza obwód kaliningradzki. Te kontakty naprawdę ożywają dzięki temu ruchowi. Są mniejsze problemy z przekraczaniem granicy dzięki specjalnym przejściom przeznaczonym dla tych, którzy mają pozwolenia na przekroczenie granicy w małym ruchu granicznym. I pogranicze rozwija się coraz szybciej, coraz lepiej.
I to też ma wpływ na wasze kontakty do Rosji? Też już czuć u was w tym programie?
Tak, oczywiście, że ułatwia, dlatego że instytucje samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza te w obszarze kultury, edukacji, mają dużo łatwiejszą drogę, jakby szybciej są w stanie realizować, planować, mogą więcej planować wydarzeń, więcej zapraszać ludzi, więcej młodzieży bierze w nich udział. Także jest to ułatwienie.
Teraz mamy ten problem z Ukrainy, z Rosją. Czy jest jakiś czuć to pani pracę? Może być coś, czy ludzie boją się tam? Czy pani to coś?
Programy współpracy transgranicznej są realizowane tak, jak były. Wszystko dzieje się tak, jak dotychczas. Ci ludzie, którzy zajmują się współpracą transgraniczną, to są ludzie, którym bardzo zależy na rozwoju lokalnym i myślę, że akurat na te programy sytuacja ta nie ma wpływu na razie. Natomiast one są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jeśli Unia Europejska podejmie decyzję o jakichś poważniejszych sankcjach, wówczas również my, którzy bierzemy udział w tej współpracy na poziomie lokalnym, na pewno odczujemy jakieś skutki tego.
I atmosferycznie troszeczkę? Czy ludzie boją się?
Tego na razie nie odczuliśmy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Das war Kinga Krupińska, die im Marschallamt der Woiwodschaft Emland-Masuren für regionale Zusammenarbeit zuständig ist, über die Aktivitäten ihres Amtes in diesem Bereich. Die Aufnahme entstand bei den Feiern des Europatages am 9. Mai bei der Woiwodschaftsbibliothek auf dem Marktplatz in Allenstein.